Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine riesige Datensammlung aus anonymer Quelle rückt weltweit zweifelhafte Geschäfte zur Steuerflucht und Steuervermeidung in den Blick. Über ein internationales Recherchenetzwerk sind Medien in vielen Ländern mehr als 2,5 Millionen einschlägige Dokumente zugespielt worden. Sie geben Aufschluss über Wege, die reiche und vermögende Menschen wählen, um ihr Geld am Fiskus vorbei in sogenannte Steueroasen zu schleusen. Wie es heißt, sollen auch Deutsche betroffen sein.
Diese Daten sollten geheim bleiben. Doch eine anonyme Quelle hat Journalisten auf der ganzen Welt Dokumente über 130.000 Personen zugänglich gemacht. Daten, die einen Einblick geben in die Steuersparmodelle der Superreichen. Bei diesen Modellen tritt ein Kunde mit seinem Vermögen an einen Vermittler, eine sogenannte Trust-Verwaltungsfirma, heran. Diese gründet in einer Steueroase ein Unternehmen oder eine Stiftung. Häufig tauchen als Verwalter oder Direktoren weitere Firmen auf. Diese wiederum gehören in einigen Fällen dem Vermittler. Finanzbehörden können jetzt kaum noch nachvollziehen, woher das Geld eigentlich stammt.
Wenn man so ein Konstrukt wählt, dann wird man in der Regel etwas vorhaben, um etwas zu verschleiern. Ich sehe nicht, dass man so ein Konstrukt, was ja auch Geld kostet, wählt, wenn man legales Geschäft machen will.
Zu komplizierten Firmengeflechten hat auch die Deutsche Bank in Singapur ihren reichen Kunden in Asien verholfen. Mitarbeiter schalteten eine Vermittlungsfirma ein. Die gründete für die Bankkunden, so belegen es die Daten, über 300 Firmen in beliebten Steueroasen. Illegal ist das noch nicht. Allerdings steht hinter den Firmen der Deutsche Bankkunden oft ein undurchschaubares Netzwerk. Ein Deutsche Banksprecher äußerte sich bislang nur schriftlich zu Fragen von NDR und Süddeutscher Zeitung. Die Deutsche Bank bietet weder Steuerberatung an, noch eine Dienstleistung Firmengründung in Steueroasen. Die Enthüllung der Dokumente, E-Mails und Verträge hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt. Nach Schätzungen lagern bis zu 32 Billionen Dollar in Steueroasen.
Die Geschädigte sind Steuerzahler wie Sie und ich, die vor allem auf ihre Arbeitseinkünfte Steuern bezahlen, also wenig Kapitaleinkünfte haben, wenig Unternehmensgewinne haben, die sie versteuern, weil die müssen höhere Steuern im Gegenzug in Kauf nehmen.
Vermögende in mehr als 170 Ländern müssen jetzt um die Enttarnung ihrer Geldverstecke wie hier auf den britischen Jungferninseln fürchten. Die philippinischen und griechischen Behörden haben bereits Ermittlungen angekündigt.
Als Reaktion auf die Enthüllungen wandte sich die EU-Kommission mit einem Appell an die Mitgliedstaaten. Mehr Gemeinsamkeit sei nötig, um effektiver gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Durch solche Delikte gehe den EU-Ländern jährlich 1 Billion Euro verloren. Das Bundesfinanzministerium forderte die Medien auf, Informationen und Daten an die Steuerbehörden der Länder weiterzugeben, damit zügig ermittelt werden könne.
Keiner Regierung kann es gefallen, wenn Bürger ihr Vermögen im Ausland verstecken oder Unternehmen ihre Gewinne auf Briefkastenfirmen in Steueroasen verlagern. Doch die Regierungsparteien sehen den Handlungsspielraum begrenzt. Es müsse internationale Maßnahmen geben.
Die Bundesregierung verfolgt eine Strategie der konsequenten Steuererhebungsgerechtigkeit. Es sollen Steuerschlupflöcher im Ausland geschlossen werden. Dazu gibt es kontinuierlich internationale Verhandlungen.
Die Opposition dagegen wirft dem Finanzminister Untätigkeit vor.
Die Bundesregierung tut so, als gäbe es das Problem gar nicht. Richtig wäre es, so wie Frankreich zu machen. Dort werden nämlich zusätzliche Steuern erhoben auf alle Transaktionen mit Steueroasen. Das schreckt alle davon ab, mit Steueroasen Geschäfte zu machen.
Wir brauchen ein internationales Verbot anonymer Stiftungen und einen umfassenden Informationsaustausch. Zunächst hier in Europa, da ist er nämlich noch nicht durchgesetzt. Und da haben Frau Merkel und Herr Schäuble bisher versagt.
Die Linkspartei fordert, die Steuerpflicht nach amerikanischem Vorbild an die Staatsbürgerschaft zu koppeln. Dann wäre jeder Deutsche mit Auslandswohnsitz verpflichtet,
jedes Jahr zu melden, welche Einkünfte er insgesamt hatte, welches Vermögen er insgesamt besitzt und welche Steuern er auf den Seychellen dafür zu bezahlen hat. Und hinsichtlich der Differenz zur Steuerpflicht in Deutschland bekommt er einen Steuerbescheid.
Die Steuerbehörden von Bund und Ländern sollen nun prüfen, ob die übermittelten Daten Hinweise auf Straftaten enthalten.
Auch Frankreichs Präsident Hollande gerät durch die Recherchen zu den Steueroasen weiter unter Druck. Mehr dazu auf tagesschau.de. Nordkorea droht den USA jetzt konkret mit einem Atomschlag. Der Generalstab des kommunistischen Landes erklärte, die Regierung habe dem Militär einen Angriff genehmigt. Die USA verlegen nun zusätzliche Raketenabwehrsysteme auf ihre Militärbasis Guam im Pazifik. Auch Russland und China äußerten sich besorgt. Und auch der Streit mit Südkorea über die gemeinsame Industriezone Kaesong hält an. Nordkorea verweigert südkoreanischen Arbeitern weiterhin die Einreise.
Der eiserne Vorhang, hier zieht er sich noch einmal zu. Der Norden blockiert weiter den Zugang zum Industriekomplex Kaesong, droht sogar das Gemeinschaftsunternehmen ganz dicht zu machen. Und der Süden will, dass seine dort lebenden Landsleute sofort nach Hause zurückkehren, um einer möglichen Geiselnahme zuvorzukommen. Es sieht düster aus. Ich habe nordkoreanische Soldaten mit Stahlhelmen gesehen, als ich über die Grenze kam. Die nordkoreanischen Arbeiter sind alle sehr beunruhigt. Und das Sperrfeuer der Provokationen hält unvermindert an. Nach Geheimdienstquellen hat Nordkorea jetzt möglicherweise eine Mittelstreckenrakete an seine Ostküste verlegt. Eine Gefahr für Südkorea, Japan, aber auch Guam im Pazifik. Auf der US-Militärbasis soll nun in den nächsten Wochen ein Raketenabwehrsystem installiert werden. Wir beobachten Nordkorea ganz genau. Es gibt keine Anzeichen für einen umfassenden Krieg, aber wir halten seine Provokation für jederzeit möglich. Wir sind vorbereitet. Davon unbeeindruckt weiter polternde Propaganda aus Pjöngjang. Der Generalstab lässt über das Staatsfernsehen verlauten, ein Atomangriff auf die USA sei nun endgültig genehmigt. Das ruft nun Russland auf den Plan, das mit Südkorea, China, Japan und Washington lange versucht hatte, Nordkorea von seinem Kernwaffenprogramm abzubringen. Dieses Verhalten erschwert radikal oder beendet praktisch sogar die Aussichten, mit den 6-Parteien-Gesprächen eine Lösung zu finden für die nukleare Frage auf der koreanischen Halbinsel. Doch die jüngsten grimmigen Massenaufmärsche lassen vermuten, dass Nordkorea an einer solchen Lösung gar nicht interessiert ist.
Die Europäische Zentralbank sieht die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum skeptischer, beschloss aber keine weiteren Schritte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auf ihrer Sitzung in Frankfurt beließ sie den Leitzins für die Eurozone bei 0,75%. EZB-Präsident Draghi betonte aber, die Währungshüter seien bereit zu handeln, falls sich die Lage verschlechtere. Mit Blick auf Zypern sagte er, die Notenbank werde alles zum Erhalt der Eurozone tun.
Es war die erste EZB-Chefsitzung nach dem Zypern-Hilfsprogramm. In den Verhandlungen darüber hatte Präsident Mario Draghi gedroht, zyprischen Banken keine Kredite mehr zu geben, wenn das Land dem Hilfsprogramm nicht zustimmen würde. Bankenpleite oder Sanierungsprogramm lautete die Alternative. Heute Rechtfertigungen. Ich glaube nicht, dass die Ansicht richtig ist, wir handelten politisch. Wir haben von den Gesetzgebern ein Mandat bekommen und wir bewegen uns innerhalb dieses Mandats. Nicht nur Europas Steuerzahler kommen für das Sanierungsprogramm auf, sondern auch Anleger und Aktionäre maroder Banken. Das ist neu in der Finanzkrise, soll aber kein allgemeiner Standard werden. Weil es keine Regeln gibt, ist es unvermeidbar, spontan zu reagieren. Es gibt eben unterschiedliche Größen. Spanien ist nicht Zypern. Und es passiert zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Irland ist nicht Spanien. Die Fälle sind verschieden, weiß man auch am Institut für Finanzstabilität der Uni Frankfurt am Main. Gleichwohl können sich die Wissenschaftler das Zypern-Programm als neues Muster vorstellen.
Dass grundsätzlich die Gläubiger von Finanzinstituten, die mit Steuermitteln gerettet werden, an diesen Lasten beteiligt werden, ist durchaus richtig.
Die EZB hat aktiv in Zypern eingegriffen, stellt das als Teil der eigenen Kompetenzen dar und versucht gleichzeitig, sich für eventuelle neue Sanierungsfragen nicht festzulegen.
In Japan hat die Notenbank ihre Geldpolitik weiter gelockert. Dazu will sie noch mehr Staatsanleihen kaufen. Banken und Investoren sollen so ermutigt werden, Wertpapiere an die Zentralbank zu verkaufen, um das Geld dann für Investitionen zu verwenden. Kernproblem in Japan ist eine seit langem anhaltende Deflation. Dabei sinken die Preise, was Verbraucher und Unternehmen dazu verleitet, Ausgaben ständig aufzuschieben in der Erwartung, dass die Preise noch stärker fallen. Vier Wochen nach der Brandkatastrophe im baden-württembergischen Backnang liegen nun die Ermittlungsergebnisse vor. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Versehen oder Fahrlässigkeit als Ursache des Feuers aus, das über die Grenzen Deutschlands hinaus Entsetzen ausgelöst hatte. Eine Frau türkischer Herkunft und 7 ihrer Kinder waren dabei ums Leben gekommen. Einen Anschlag hatten die Ermittler bereits kurz nach dem Unglück ausgeschlossen.
Blumen in der Nähe der Brandruine. Viel wurde spekuliert über die Ursache des Feuers. Lange galt ein technischer Defekt als wahrscheinlich. Das Haus soll in schlechtem Zustand gewesen sein. Doch nun gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer von den Bewohnern selbst ausgelöst wurde, wohl aus Versehen.
Alle Befunde sprechen für eine Brandverursachung durch den unvorsichtigen Umgang mit offenem Feuer oder mit einem klimmenden Gegenstand.
Es ist der 10. März, früher Morgen. Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen den Brand. Doch für die Mutter und 7 ihrer 10 Kinder kommt jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer vermutlich an einer Schlafcouch ausgebrochen war. Hier schliefen die Großmutter, die den Brand überlebte, und 2 ihrer Enkelkinder. Angehörige hatten dem Vermieter zunächst vorgeworfen, er habe sich nicht um die maroden technischen Leitungen gekümmert. Auch über einen fremdenfeindlichen Anschlag wurde spekuliert. Doch dafür fanden die Ermittler keine Hinweise.
Wir haben keine Möglichkeit ausgeschlossen und in alle Richtungen ermittelt. Unser besonderes Augenmerk galt dabei auch den Hinweisen von Zeugen außerhalb und innerhalb der Familie.
Die Großmutter der Familie sei derzeit nicht vernehmungsfähig. Das Ermittlungsergebnis der deutschen Behörden wurde von Gutachtern aus der Schweiz bestätigt.
Der Streit über die Vergabe der Presseplätze beim Münchner Prozess um die Neonazi-Morde erreicht jetzt auch das Bundesverfassungsgericht. Die türkische Zeitung Sabah will morgen Klage einreichen. Sie sieht das Recht auf Pressefreiheit und den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Journalisten aus der Türkei waren leer ausgegangen, weil das Oberlandesgericht München die Plätze nach dem Zeitpunkt der Anmeldung vergeben hatte. Die meisten Mordopfer der NSU-Terrorzelle waren türkischer Herkunft.
In Dresden hat der Prozess gegen den Jener Jugendpfarrer König begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schweren Landfriedensbruch vor. Ihrer Ansicht nach hatte der Theologe im Februar 2011 bei einer Demonstration gegen einen Neonazi-Aufmarsch zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen. Mehr als 100 Beamte wurden damals in Dresden verletzt. Der 59-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Verurteilung droht König bis zu 10 Jahre Haft.
In Kassel ist ein neuer Regionalflughafen eröffnet worden. Die hessische Landesregierung erhofft sich davon Impulse für die Wirtschaft in der Region. Kritiker wie der Bund der Steuerzahler bezweifeln jedoch, ob der Flughafen kostendeckend betrieben werden kann. Beim Bau wurde der Finanzrahmen deutlich überschritten. Die Kosten stiegen von geplanten 150 Millionen auf 271 Millionen Euro.
Kassel-Calden, heute 16 Uhr. Die erste Maschine startet mit Ziel Türkei. Der Flieger kam mit Passagieren aus Düsseldorf und hat in Kassel noch 64 Urlaube abgeholt. Heute Morgen eröffnete Hessens zweiter Flughafen, finanziert mit Steuern, 271 Millionen Euro. Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Investition als riskant. Die Geschäftsführer in Kassel-Calden wollen jedoch in 10 Jahren schwarze Zahlen schreiben.
Durch das Gewerbegebiet, durch die Verkäufe und die Vermietung erhoffen wir uns natürlich so eine Art Basiseinnahme, die ein Flughafen braucht.
Neben den internationalen Großflughäfen in Deutschland existieren noch 23 Regionalflughäfen. Fast alle schreiben Verluste, oft von mehreren Millionen Euro pro Jahr. Das Defizit übernimmt der Steuerzahler. Passagierflüge aus der Provinz rechnen sich nicht, sagen Experten. Airlines müssen sparen und verlassen kleinere Destinationen wie Frankfurt-Hahn oder Erfurt. Kleinflughäfen lohnen sich angeblich nur für Geschäftsflieger.
Für die Business Aviation, also für Unternehmen, die eigene Flugzeuge im Werksverkehr nutzen oder aber auch für Betriebe, die Wartungsbetriebe beispielsweise sind, sind das ganz wichtige Standorte.
Flughäfen ziehen Firmen an, schaffen Arbeitsplätze, sagen die einen. Kritiker befürchten, dass sich die Airports selbst Konkurrenz machen. Der Flughafen Lübeck etwa ist nur 70 Kilometer von Hamburg entfernt, Saarbrücken kaum 30 Kilometer von Zweibrücken. Der Start heute in Kassel ist vermutlich vorerst der letzte Linienflug. Von morgen an werden Urlauber zum Nachbarflughafen Paderborn gefahren, weil es schon einen Tag nach der Eröffnung in Kassel zu wenige Fluggäste gibt.
Eines der berühmtesten Museen der Welt, das Amsterdamer Rijksmuseum, bereitet sich nach langer Renovierung auf seine Wiedereröffnung am 13. April vor. 375 Millionen Euro wurden in die Umgestaltung investiert. Figuren, wie aus den Bildern alter holländischer Meister entstiegen, mischten sich aus diesem Anlass unter die Besucher eines Shoppingcenters. Mit Staunen und Lachen verfolgten diese das Treiben der bunten Schar, die sich schließlich zu Rembrandts berühmtem Gemälde Die Nachtwache aufstellte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. April.
Tiefer Luftdruck bestimmt unser Wetter, dabei strömt weiter relativ kalte Luft zu uns. Das Hoch, das noch bei Irland liegt, zieht bis Sonntag Richtung Niederlande, dann kommt auch bei uns die Sonne häufiger zum Vorschein. In der Nacht schneit es stellenweise etwas im Osten, sonst ist es zum Teil klar, bevor später die Wolken dichter werden. Am Tag ist es in der Nordosthälfte meist stark bewölkt, hier und da ein paar Flocken oder Tropfen, sonst neben Wolken auch mal Sonne. An den Alpen regnet es leicht, oberhalb von 1000 Metern schneit es. Der Wind weht mäßig aus Nordost, im Norden und Westen mitunter frischer Wind. In der Nacht plus 3 Grad am Oberrhein, minus 5 Grad im Nordwesten bei klarem Himmel. Am Tag 1 Grad im Frankenwald und 11 Grad im Breisgau. Am Samstag hier und da etwas Schnee oder Regen, an den Küsten ist es freundlich. Am Sonntag im Süden etwas Schnee oder Regen, im Nordosten einzelne Schneeregen oder Graupelschauer, sonst scheint länger die Sonne. Am Montag ist es erst freundlich, im Südwesten ziehen später Wolken auf, die hier und da Regen bringen.
Tom Buro meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Verschlungene Wege, internationale Recherche bringt Licht ins Dunkel der Steueroasen und Journalismus im Krieg. ARD-Korrespondent schildert den Angriff in Aleppo. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.